2011 zum geschäftsführenden Direktor der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem ernannt. Nach dem Physikstudium an der Universität in Ulm zog Dr. Bühler 1994 nach Israel. Und dort erhielt er nach 5-jähriger Forschungsarbeit am Weizmann-Institut in Rehovot seinen Doktortitel in Chemie. 1999 wurde er Mitarbeiter der Internationalen Christlichen Botschaft von Jerusalem und begleitet seit 2001 das Amt des Nationalen Direktors für Deutschland. Das war bis 2012, denke ich. Genau, jetzt wurde es übergeben an seinen Bruder. Und die letzten 5 Jahre war er zudem internationaler Direktor der ICEJ und damit für die 63 Zweigstellen der Welt auch zuständig. Dr. Bühler ist auch ordinierter Pastor des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden in Deutschland und er lebt mit seiner Frau Wessner in Jerusalem. Sie haben 3 Söhne und eine Tochter und ich möchte euch ganz, ganz herzlich jetzt begrüßen. Bitte.
Nochmal Shalom und einen schönen Nachmittag euch alle. Mich freut sehr, heute hier zu sein. Und es ist wirklich ein Vorrecht für mich auch, heute hier in der Gemeindekonferenz, der Israel-Konferenz, der Elijah-Bewegung zu sprechen. In den vergangenen Jahren durch die Arbeit der Christlichen Botschaft haben sich immer wieder Berührungspunkte ergeben zu verschiedenen Pastoren der Bewegung. Und Malcolm Hedding, mein Vorgänger und der ehemalige geschäftsführende Direktor der Christlichen Botschaft, ich denke, er war hier schon vor einigen Jahren und er hat mir einen sehr guten Bericht und einen begeisterten Bericht über die Konferenz hier in Österreich mitgegeben. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir heute hier sein können. Aber bevor ich ins Wort Gottes gehe und uns über das Thema ein paar Gedanken heute Nachmittag mitteilen möchte, möchte ich unseren Musikdirektor vorstellen, Ray Ramirez. Ray Ramirez kommt aus Florida, hat spanische Eltern, italienische Eltern, aber lebt in Israel. Also ein recht kompliziertes Gemisch. Und er ist unser Musikdirektor, verantwortlich für das Laubhüttenfest jeden Tag, jedes Jahr, wäre schön jeden Tag, aber jedes Jahr einmal über 5 Tage. Und er ist gleichzeitig auch wesentlich beteiligt in all den Filmproduktionen, die zurzeit in der Christlichen Botschaft produziert werden. Er ist ein Multitalent in vielerlei Hinsicht, dass wir uns entschieden haben, nicht nur unseren Musikdirektor, sondern unseren kreativen Direktor, unseren Creative Director zu nennen. Und er möchte uns heute Nachmittag ein Lied vorsingen und uns damit auch in die Gegenwart Gottes bringen. Herzlich willkommen, Ray Ramirez, hier in Österreich.
Good afternoon. You want to interpret for me?
Okay.
Just sing a song quickly before Jürgen begins.
Ich möchte ein Lied singen, bevor Jürgen beginnt.
You find a piano here. Okay. From Psalm 132 and 135.
Es kommt aus Psalm 132 und Psalm 135.
The chorus of the song says, "Praise be to the Lord from Zion."
Und der Refrain sagt, "Preist den Herrn aus Zion."
To him who dwells in Jerusalem, hallelujah.
Ihm, der in Jerusalem lebt, hallelujah.
Adonai Shimcha Leola. Adonai zichrcha l'dor v'ador. Adonai shimcha le'olam. Adonai zichrcha l'dor v'ador. Baruch Adonai mitzion shchem. Hallelujah. Baruch Adonai, Mitzion Shuchen Yerusha. Bachar Adonai Betzion Iva Iva Lemoshav Lo Ki Bachar Adonai Betzion Iva Iva Lemoshav Lo Baruch Adonai Mitzion Shochen Yerushalayim Hallelujah Baruch Adonai Mitzion Shochen Yerushalayim Hallelujah Baruch Adonai Mitzion Shuchem Yerushalayim Hallelujah Baruch Adonai Mitzion Shuchem Yerushalayim Hallelujah
Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart heute Nachmittag. Wir danken, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist, dass du zu unseren Herzen sprechen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist meine Lippen salbst und dass du jedes einzelne Ohr salbst, dass wir verstehen, was dein Geist Gottes zu sagen hat. Im Namen Jesu. Amen. Das Thema dieser Konferenz ist Dein Reich komme. Das ist ein Thema, das wir fast täglich oder zumindest einmal in der Woche über unsere Lippen bringen, wenn wir auch das Vaterunser beten. Und es ist ein Thema, das wichtig ist für uns zu verstehen, was bedeutet das Reich Gottes, insbesondere für uns als Christen, die ein Herz haben für das jüdische Volk, die verstehen, wie zentral und wie wichtig unsere Beziehung zu Israel ist. Und ich möchte am Anfang zwei Passagen aus dem Wort Gottes lesen, aus dem Evangelium nach Markus im ersten Kapitel und aus der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Und ich würde euch bitten, dass ihr bitte aufsteht, während wir das Wort Gottes lesen und so das Wort Gottes auch entsprechend ehren. Nachdem Johannes aber gefangen genommen war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Er sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Apostelgeschichte 1, Vers 6, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Ihr könnt euch widersetzen. Das Thema heute Nachmittag ist die Fundamente oder die Grundlagen des Königreiches Gottes. Wir haben gerade gelesen, als Jesus seinen Dienst begann in Israel, ging er durch die Ortschaften Israels und die Evangelien, alle vier Evangelien sind recht kompakt, in der sie uns die Botschaft geben, die Jesus übermittelt hat. Die Botschaft, die er verkündigt war, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Und dann, als er seine Jünger ausgesandt hat, seine 70 Jünger oder die 12 Jünger, dann hat er ihnen gesagt, geht durch die Städte Israels, geht nicht auf die Straßen der Heiden und der Heidenvölker, sondern nur zu den verlorenen Stämmen Israels und verkündigt ihnen, das Reich Gottes ist herangekommen oder nahe herbeigekommen. Das Problem mit diesen Stellen ist, dass bis auf diese Aussage wir nicht sehr viel wissen, was Jesus eigentlich über das Reich Gottes verkündigt hat. Selbst als er seine Jünger ausgesandt hat und ihnen verkündigt hat, jetzt zieht los in alle Städte Israels und verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes, Da beinhaltet das gesamte Kapitel 11 im Matthäus-Evangelium nicht, was sie genau predigen sollen, sondern es beschreibt mehr praktische Hinweise, ob sie einen Geldbeutel mitnehmen sollen, ob sie zwei Kleider mitnehmen sollen oder ein Kleid, was sie tun sollen, wenn die Leute sie aufnehmen, was sie tun sollen, wenn die Leute sie nicht aufnehmen. Aber wir finden nirgends eine Drei-Punkte-Predigt von Jesus, wo er erklärt, das Reich Gottes ist A, B, C so definiert und das predigt er bitte. Selbst die Gleichnisse vom Königreich Gottes waren eigentlich, und das werden wir heute Abend noch sehen, nicht dazu gedacht, um seine Predigten anschaulich zu machen und sie verständlich zu machen. So werden die Gleichnisse ja heute verwendet. Als die Jünger ihn damals gefragt haben, Herr Jesus, warum predigst du nicht heraus, frei, was du möchtest und sagst den Leuten direkt, um was es geht? Warum erzählst du immer diese Gleichnisse? Und sagt er seinen Jüngern, euch ist gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen, aber zu ihnen, damit sie nicht etwa hören und verstehen und umkehren und sie Heilung finden für ihre Herzen, predige ich in Gleichnissen. Das heißt, das Evangelium und die Evangelien, sie predigen oder sie verkündigen und beschreiben uns recht wenig über das, was Jesus damals verkündigt hat. Und gleichzeitig, interessanterweise, finden wir wenig Menschen, die gekommen sind zu Jesus und sagen, Moment mal, Herr Jesus, das mit diesem Reich Gottes, das haben wir nicht richtig verstanden. Erklär es uns doch ein bisschen ausführlicher. Es geht bis in die Apostelgeschichte hinein. Wir lesen manchmal in einem kompakten Satz, die Jünger sind ausgezogen und haben das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt. Die frohe Botschaft des Reiches Gottes. Was war diese frohe Botschaft? Was war die Botschaft des Reiches Gottes, die Jesus verkündigt hat? Warum finden wir so wenig in den Evangelien darüber? Ich bin zum Entschluss oder zur Schlussfolgerung gekommen, dass die Evangelien so wenig über das Reich Gottes schreiben und es so wenig genau definieren, weil die Schreiber der Evangelien eigentlich genau gewusst haben, was die Botschaft des Evangeliums des Reiches Gottes war. Bis heute das Verständnis des Reiches Gottes, man kann sagen, gehört fast in die DNA des jüdischen Volkes. Niemand muss man groß erklären in Israel, was das Reich Gottes bedeutet. Und ich denke, dass hier das Problem ist, dass wir aus den Heiden uns vielleicht ein bisschen schwerer tun, hier diese Prinzipien zu verstehen. Und von daher, was ich heute vielleicht als Einstieg für die Konferenz tun möchte, zu sehen, was sagt uns eigentlich die Wurzel? Das Alte Testament über das Reich Gottes. Was sagt uns das Wort Gottes, die Propheten, die Tora, die Schriften über das Evangelium vom Reich Gottes und die Prinzipien des Reiches Gottes? Und wir fangen an ganz am Anfang in der Bibel, in dem Buch Bereschit oder in dem ersten Buch Mose, wie es bei uns heißt, das Buch der Anfänge. Und hier in Kapitel 14 stoßen wir schon auf die ersten Prinzipien, die wir verstehen müssen, um das Reich Gottes zu verstehen. In 1. Mose Kapitel 14, in Vers 18, da lesen wir, wie Abraham zurückkehrt von einer Schlacht gegen vier Könige. Der Abraham, der uns als Vater des Glaubens im Wort Gottes vorgestellt wird, er war eben nicht nur ein armer Beduine, der durch die Wüste gezogen ist, sondern es war ein Mann, der hat eine eigene Privatarmee gehabt. 300 Männer, die er schnell mobilisieren konnte und in den Krieg ziehen konnte. Und er zog diesen Königen des Ostens nach und hat sie besiegt. Und auf der Rückkehr von der Schlacht begegnet er in Salem, das ist das heutige Jerusalem, einem mysteriösen Mann mit dem Namen Melchisedek. Und wir lesen das folgende in 1. Mose 14, Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, er brachte Brot und Wein herbei, denn er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hände gegeben hat, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Über die Stelle hier könnte man heute den ganzen Nachmittag sprechen, aber ich will hier nur ein paar ganz kurze Gedanken herausstellen. Hier ist das erste Mal, dass uns ein König im Alten Testament oder in der Bibel begegnet. Und das Neue Testament, der Brief an die Hebräer, erklärt uns, dass dieser Melchisedek ein Sinnbild auf Jesus ist. Das heißt, wir müssen verstehen, wer dieser Melchisedek war, um zu verstehen, wer Jesus ist. Und von diesem Melchisedek, da finden wir verschiedene Doppeleinheiten. Zum einen hat er eine Doppelfunktion gehabt. Er war auf der einen Seite ein Priester, aber auf der anderen Seite war er ein König. Und hier sehen wir schon ein wichtiges Prinzip des alttestamentarischen und jüdischen Verständnisses des Königreiches Gottes, dass wenn es ums Königreich Gottes geht, geht es nicht nur darum, die Herrschaft hier auf der Erde auszuüben, sondern es geht immer auch um eine Beziehung zu Gott. Das Königtum, zu dem Gott uns beruft, und zur Königsherrschaft, zu der Gott uns beruft, ist immer eine priesterliche Königsherrschaft. Und das ist hier in Melchisedek versinnbild, dem König von Salem, aber gleichzeitig dem Priester des allerhöchsten Gottes. Die zweite Doppelbedeutung, die wir hier finden, ist in seinem Namen. Und hier finden wir schon eine weitere Grundcharakteristik des Königreiches Gottes. Auf der einen Seite war sein Name Melchisedek, der König der Gerechtigkeit, aber gleichzeitig war er auch der König von Salem, der König des Friedens oder der Stadt Jerusalem, so wie die Stadt heute genannt wird. Und diese zwei Eigenschaften, Frieden und Gerechtigkeit, die ziehen sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch, dass selbst Paulus sagt, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Friede, aus Freude und Gerechtigkeit und all das im Heiligen Geist. Die dritte Doppelbedeutung, die wir hier finden, ist, dass er Abraham entgegenkommt mit Wein und mit Brot. Und hier finden wir einen ganz zentralen Schlüssel, den wir verstehen müssen, dass der Eintritt in das Reich Gottes eben nur so geschehen kann, ist, dass jeder in einer versöhnten Beziehung zu Gott lebt. Und die erhalten wir nur, wenn wir eben das Blut Jesu und den zerbrochenen Leib Jesu an unser Leben anwenden und unser Vertrauen auf ihn setzen. Das heißt, hier finden wir eigentlich schon das gesamte Evangelium in Verständnis für das Reich Gottes. Und es ist zum Zweiten dann im zweiten Buch Moses, im Buch Exodus, Kapitel 19, wo ein ähnliches Konzept im gesamten jüdischen Volk vorgestellt wird. Als sie am Berg Sinai stehen, da spricht Mose zu ihnen im Auftrag Gottes und Gott sagt dem jüdischen Volk nun, ihr sollt mir ein Königtum von Priestern sein. Das heißt, ihr als gesamte Nation habt eine ähnliche Berufung, wie dieser Melchisedek hat. Ein Königtum von Priester, ein königliches Priestertum. Das heißt, es geht wieder darum, Herrschaft auszuüben auf dieser Erde, aber gleichzeitig eine Beziehung zu Gott zu haben. Eine Stelle, die mich sehr bewegt und die mir vor einiger Zeit ein großes Aha-Erlebnis bereitet hat, die finden wir im fünften Buch Mose, im Buch Deuteronomium, im Kapitel 33. Hier am Ende seines Lebens segnet Abraham die 12 Stämme Israels. Und da lesen wir in Kapitel 33, Vers 2. Und der Herr kam vom Sinai und erleuchtete ihnen auf von Seir. Leuchtend erschien er vom Bergland Paran und er kam von heiligen Zehntausenden her. Aus seiner Rechten ging ein feuriges Gesetz für sie, die Tora. Ja, er liebt sein Volk, alle seine Heiligen sind in deiner Hand und sie lagern zu deinen Füßen, ein jeder empfängt von deinen Worten. Mose hat uns ein Gesetz befohlen, ein Erbteil für die Gemeinde Jakobs. Und er, der Herr, wurde König über Jeschurun, als sich die Häupter des Volkes versammelten, als die Stämme Israels sich vereinigten. Und hier wird ein ganz interessantes und ein sehr wichtiges Prinzip des Königreiches Gottes uns vorgestellt. In dieser Beziehung zu Gott, in dieser priesterlichen Beziehung zu Gott, die beim Königreich Gottes so wichtig ist, geht es nicht darum, dass Gott einen Mann beruft, der jetzt dem ganzen Volk erklärt, um was es geht und was das Volk zu tun hat. Dass das Volk Gottes jetzt hier so einen super Papst hat, der die Weisung von Gott empfängt und dann das Volk weitergibt, sondern was hier das Wort Gottes uns verkündigt. Und das finde ich so faszinierend. Es heißt hier, der Herr, er liebt sein Volk. Er, derjenige, der König über Jeschurun ist. Alle seine Heiligen, sie sind in deiner Hand, sie lagern zu deinen Füßen. Ein jeder empfängt von seinen Worten. Das heißt, das Königreich Gottes hier auf dieser Erde bedeutet, dass Gott der König über uns ist und dass er eine Beziehung mit jedem Einzelnen seines Volkes haben möchte. Wir sind heute jetzt in diese Konferenz zusammengekommen, über das Königreich Gottes zu verstehen. Und es geht letztendlich gar nicht darum, was hier auf der Bühne geschieht, sondern es geht vielmehr darum, was hier auf jedem einzelnen Sitzplatz heute geschieht. Wir alle sind heute hier versammelt zu den Füßen des Königs. Und ihr tut gut daran, wenn ihr mich vergesst und die Redner, die hier sind, und dass ihr eure Ohren spitzt, was Gott euch zu sagen hat. Dass wir zu den Füßen Gottes sitzen, dass wir verstehen, dass Gott mit jedem Einzelnen von euch eine persönliche Beziehung haben möchte, wo er persönlich und prophetisch in euer Leben hineinredet. Und ich denke, es ist ganz wichtig für uns als Gemeinde Jesu in unserer Zeit, wo manchmal habe ich das Gefühl, die Position und die Funktion des Seelsorgers viel zu überbewertet ist. Ich kann mich erinnern, ich habe vor einiger Zeit einen Freund aus Lateinamerika gefragt, ja, kommst du dieses Jahr zum Laubhüttenfest? Dann hat er mir gesagt, oh, das kann ich dir noch nicht sagen, da muss ich zuerst mal mit meinem Seelsorger sprechen. Ich habe ihm gesagt, dass du tust besser daran, wenn du mit Gott darüber sprichst. Er ist der König über dein Leben. Das heißt, das Königreich Gottes bedeutet, dass wir selbst jetzt auch in diesen kommenden Tagen zu den Füßen Jesu sitzen und dass wir hören, was der König uns zu sagen hat. Und wenn diese königliche Botschaft in unsere Herzen hineinkommt und wir mit dieser Botschaft herausgehen in die Gemeinden und in die Regionen, wo der Herr uns berufen hat, dann werden wir einen dynamischen und einen kraftvollen Einfluss in unsere Region haben, weil der König hat gesprochen. Nicht der Jürgen Bühler oder irgendjemand anders, sondern wir hören, Gott spricht zu uns. Er liebt sein Volk, alle seine Heiligen sind in deiner Hand. Sie lagern sich zu deinen Füßen, ein jeder empfängt deine Worte. Er wurde König über Jeschurun. Es ist dasselbe, was der Prophet Jeremia darstellt als die Charakteristik des neuen Bundes. In Jeremia Kapitel 31 sagt er, wenn der Geist Gottes ausgegossen worden ist, wenn die Herzen transformiert sind, wenn er uns ein neues, fleischernes Herz gegeben hat, er spricht hier wiederum in erster Linie zu Israel, dann sagt er, wird es geschehen, dass keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren wird und sage, erkenne doch den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Und das ist eines der wichtigsten Botschaften des Königreiches Gottes, die auch Jesus verkündigt hat, dass es darum geht, dass jeder einzelne Christ ein mündiger Christ sein soll, der eine persönliche, hörende Stimme und Beziehung zum König aller Könige hat und er persönlich in unser Leben hereinsprechen kann. Das Interessante ist, in der Geschichte Israels, in der Geschichte des jüdischen Volkes, war die Position eines irdischen Königs eigentlich nie vorgesehen. Ihr werdet sagen, ja, wir haben doch in der Tora die Königsgebote. Diese Gebote sind meines Erachtens in ähnlicher Weise gegeben worden, so wie Mose ein Scheidungsgesetz gegeben hat. Nicht, weil Gott eigentlich es wollte, dass die Menschen sich scheiden, aber er wusste, die Schwachheit der Menschen wird sie letztendlich dahin führen, dass sie es tun werden. Und genauso, denke ich, war es mit der Königsherrschaft Gottes. Gott wollte nie, dass ein irdischer König über sein Volk regiert, sondern er wollte der König sein, der mit jedem Einzelnen im Volk Israel eine persönliche Beziehung hatte. Im Buch der Richter, ihr seht, wir gehen hier von Anfang systematisch durch die Bibel durch. Im Buch der Richter finden wir eine ganz interessante Begebenheit aus der Zeit Gideons. Gideon hat einen gewaltigen Sieg über die Midianiter errungen. Alle waren begeistert und haben gesagt, Mensch, dieser Gideon, es wäre schön, wenn er noch ein bisschen länger über uns herrschen würde. So einen Mann wie ihn brauchen wir eigentlich für unser Volk. Und da lesen wir hier in Richter Kapitel 8, Vers 22, da sprachen die Männer Israels zu Gideon, herrsche über uns, du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Was für ein verlockendes Angebot. Das Volk kam zum Gideon und hat gesagt, hör mal her, Gideon, du bist so ein super Leiter und so ein super Führer unseres Volkes. Du sollst über uns herrschen, das heißt, du sollst König über uns sein. Und nicht nur das, sondern wir sind sogar bereit, eine Dynastie der Gideoniter über uns aufzurichten. Nicht nur du wirst König sein, auch dein Sohn und der Sohn deines Sohnes. Und jetzt seht, was Gideon antwortet. Aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht über euch herrschen. Und mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Der Herr allein, er soll über euch herrschen. Das heißt, wenn wir das Königreich Gottes verstehen wollen, müssen wir verstehen, dass es in erster Linie für jeden Einzelnen, für uns, für mich und für jeden von euch, die hier sitzt, darum geht, wie eure Beziehung zu Gott ist. Und diese Beziehung zum König ist die charakterisierende und bestimmende Beziehung in eurem Leben, die alle anderen Beziehungen nachher definieren wird und charakterisieren wird. Der Herr soll über euch herrschen. Jetzt habe ich eine Quizfrage für euch. Und wer, ich weiß nicht, ob der Karl hier ist. Ist der Karl hier, unser Direktor hier in Österreich? Jawohl, er sitzt hier hinten, der weiß jetzt noch gar nichts davon, aber der mir die Frage beantworten kann. Wir haben hier hinten Bücher von Malcolm Heading. Ich bin bereit, ein Set von den Büchern von Malcolm Heading als einen Preis, wer die Frage richtig beantwortet, auszugeben. Die Frage lautet, wer war der erste König Israels? Was gibt's noch für Vorschläge? Der Mann hier hat recht und Karl, melde dich nachher beim Karl, er kriegt nachher ein Buch, vielleicht nur das halbe Set, die andere Hälfte muss er sich kaufen, weil er den Namen nicht gewusst hat. Im Buch Richter in Kapitel 9, da ist Gideon gestorben und ein Mann kommt zur Macht oder zum Einfluss, dessen Namen ist Abimelech. Und was er nun macht, er ist eigentlich ein Halbsohn des Gideons, der Sohn einer Prostituierten und einer Beziehung zu einer Prostituierten zwischen Gideon und dieser Frau. Er ist nicht richtig respektiert worden bei seinen Brüdern. Und er macht jetzt kurzen Prozess mit den anderen 70 Söhnen Gideons. Er tötet sie alle, bis auf einen, der entkommt. Und da heißt es nun in Vers 6, die Bürger von Sichem und das ganze Haus Milo versammelten sich und machten Abimelech zum König bei der Terebinde des Denkmals, die in Sichem steht. Und dann heißt es im Kapitel 8, im Vers 22, aber Abimelech herrschte 3 Jahre lang über Israel. Der erste König in der Geschichte Israels war nicht Saul, war Abimelech. Und diese Geschichte, die hat mich vor einiger Zeit sehr berührt, weil der eine Sohn von Gideon, der jetzt überlebt hat, er stellt sich auf den Berg Gerasim, der Sichem gegenüber ist, und mit lauter Stimme ruft er jetzt dem Volk Israel zu, ein Gleichnis. Und es ging folgendermaßen, Vers 8, Richter 9, Vers 8, Richter 9, Vers 8. Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben. Sie sprachen zum Ölbaum, sei du unser König. Der Ölbaum antwortete ihnen, soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und die Menschen an mir preisen und hingehen, um die Bäume zu beschirmen oder über sie zu herrschen? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum, komm du und sei König über uns. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen, soll ich meine Süßigkeit lassen und meine gute Frucht und hingehen und die Bäume zu beschirmen oder zu beherrschen? Da sprachen die Bäume zum Weinstock, komm du, sei unser König. Aber der Weinstock sprach, soll ich meinen Most lassen, der Götter und Menschen erfreut und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch, komm du und sei König über uns. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, wollt ihr mich wirklich zum König? So kommt und nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Wenn aber nicht, so soll Feuer ausgehen vom Dornbusch und die Zeder des Libanons verzehren. Ich habe die Stelle oft gelesen und ich habe immer gedacht, dass es eigentlich ein schlechtes Gleichnis ist, dass Gott hier Menschen beruft in Leiterschaft und sie sind nicht bereit, diese Leiterschaft auszuüben und am Schluss sind dann die übrig geblieben, die eigentlich nicht dafür qualifiziert sind. Aber als ich das immer wieder und immer wieder gelesen habe und darüber gebetet habe, ist mir der Gedanke gekommen, dass Gott uns Menschen eigentlich nie berufen hat, übereinander zu herrschen. Keiner von uns sollte Herrschaft über andere Menschen ausüben. Die ultimative Herrschaft von jedem Einzelnen von uns sollte Gott sein. Und was Jotam hier sagt, ist, wenn Menschen anfangen, über andere zu herrschen und Macht auszuüben, dann geben sie eigentlich ihre ursprüngliche Berufung, die sie von Gott haben, auf. Und ich merke es gerade in einer ganz realen Weise in meinem eigenen Leben. Vor einem halben Jahr bin ich zum Executive Director in der christlichen Botschaft erwählt worden. Und ich merke jetzt plötzlich, wie ungeheuer voll mein Alltag ist. Es bleibt oft wenig Zeit zum Gebet. Es bleibt oft wenig Zeit, das Wort Gottes zu studieren. Es bleibt oft wenig Zeit, den Herrn zu suchen, was die Zukunft der Arbeit ist, sondern man rennt von einem Meeting zum anderen. Man muss eine Entscheidung nach der anderen treffen und hat manchmal nicht mal richtig die Zeit, das Angesicht Gottes zu suchen. Und ich denke, was dieses Beispiel hier uns sagt, oder dieses Gleichnis hier uns sagt, ist, dass zu was immer Gott uns berufen hat, und ich will hier nicht sagen, dass Gott keine Leiter hat, ich komme da gleich nochmal dazu, oder Gott keine Leiter beruft, aber dass wir bei all dem, und ich spreche insbesondere zu meinen Kollegen, die in Verantwortung sind, dass wir nie vergessen werden dürfen, was unsere eigentliche Berufung ist. Dass wir nie in unserem Leben aufhören dürfen, als Feigenbaum süße Früchte für Gott hervorzubringen, als Obst oder als Weinstock, Wein oder Most zu lassen oder als Öl die Salbung Gottes weiterzugeben an andere Menschen. Und ich denke, gerade wenn man in Leitungspositionen ist und vielleicht auch Pastor einer Gemeinde, stellt man sehr schnell fest, wie der Alltag einen überrollen kann. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir alle, und ich spreche hier selber zu mir, dass wir alle immer wieder uns erinnern, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Die Apostelgeschichte gibt uns hier ein Beispiel. Es gab Meinungsverschiedenheiten in der ersten Gemeinde, interessanterweise nicht theologischer Art oder über verschiedene Lehrfragen, sondern es ging ums Essen. Wer bekommt mehr Essen? Die Griechen haben sich benachteiligt gefühlt, den hebräisch sprechenden Juden gegenüber. Und dann haben die Apostel eine wichtige Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir weniger Zeit verbringen, das Wort Gottes zu lehren, das Wort Gottes zu studieren und im Gebet, damit wir die tägliche Dinge unserer Gemeinde regeln, sprich das Essen austeilen. Und sie haben sich dann Diakone ernannt, die für diese Aufgaben zuständig sind, mit der Begründung, sagt Petrus, damit wir wieder mehr Zeit haben im Gebet und unserer eigentlichen Berufung nachkommen. In Epheser Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 4, Entschuldigung, da lesen wir, was die eigentliche Berufung von Leitern ist. Und die Bibel sagt, es gibt Leiter in den Gemeinden, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Das heißt, Gott hat tatsächlich Leitungspositionen in der Gemeinde Jesu herauserkoren und festgesetzt. Und wir tun gut, darauf zu achten. Aber sagt, diese Positionen sind gegeben zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Das heißt, Leiterschaft im Reich Gottes heißt nicht, dass wir als Leiter über andere Menschen herrschen, sondern es bedeutet, dass wir unseren Dienst so gestalten, dass Menschen, die um uns herum sind, entfaltet werden und ermöglicht werden, ihrer eigenen Berufung nachzukommen, dem König aller Könige zu dienen. Dass wir ihnen helfen, besser die Stimme Gottes zu hören. Dass wir sie in eine Position bringen, dass sie mündige Christen werden, die selber in der Lage sind, andere Menschen anzuleiten. Ich habe es eigentlich gar nicht vorgehabt, dieses Thema anzusprechen, aber auf der Herfahrt hier von Linz ist mir das sehr aufs Herz gelegt worden, ein paar Gedanken darüber weiterzugeben. Und ich denke, dass es wichtig ist für uns zu verstehen, dass im Reich Gottes geht es nicht um Herrschaft, sondern um Dienst und andere Menschen zu ermutigen und sie in eine Position zu bringen, dass sie selber einen Dienst für Gott ausüben können. Und wie gesagt, ich spreche hier nicht mit dem Zeigefinger auf euch, die ihr Pastoren sind, sondern ich zeige mal zunächst mal mit alle Finger auf mich selber, weil ich selber weiß, wie schwer das ist. Dann das Buch Samuel berichtet uns von einer Episode in der Geschichte Israels, und ich denke, das war mit die dunkelste Episode in der gesamten Geschichte Israels, zumindest in der Geschichte, die uns in der Bibel wiedergegeben wird. Samuel war der Prophet und der Mann, den Gott als Richter eingestellt hat, um über das Volk Israel einen prophetischen und einen richterlichen Dienst auszuüben. Und da lesen wir hier, dass im Kapitel 8 im ersten Buch Samuel, dass sich die Ältesten von Israel versammelt haben zu Samuel nach Rama, und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht mehr in deinen Wegen, so setze nun einen König ein über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zum Herrn. Da sprach der Herr zum Samuel und sagt: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Es war eines der dramatischen Ereignisse in der Geschichte Israel. Gott selber hat Samuel gesagt, als das Volk Israel nach einem König, einem menschlichen König über sich und über das Volk Israel erbeten hat, hat Israel, das Volk Israel, letztendlich Gott als ihren ultimativen König über sie verworfen. Gott hat ihre Gebete erhört, hat ihnen Saul gegeben als den König. Das war dann der zweite König über Israel. Und wir kennen die Geschichte Sauls. Er hat gut begonnen, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist am Anfang seines Dienstes, aber er hat sich sehr schnell wohlgefühlt in seiner neuen Machtposition, hat Gott vergessen und hat das Volk Israel nach eigenem Gutdünken geleitet und geführt. Und man muss ehrlich sagen, dass Saul eigentlich menschlich gesprochen seine Arbeit recht gut gemacht hat. Die Periode, als Saul über Israel geherrscht hat, war bis dahin eine der stabilsten Perioden in der Geschichte Israels. Was er gemacht hat, er hat eine stehende Armee aufgebaut, ein strategisch sehr kluger Schachzug. Er hat sich ein Headquarter, wie sagt man, ein Königszentrum aufgebaut, wo die Leute wussten, da konnten sie den König treffen. Das war in Gibeah Saul. Und er war ein Mann, der über die Feinde Israels erfolgreiche Schlachten geschlagen hat. Das Problem mit ihm war nur, dass er nicht das Angesicht Gottes gesucht hat für seine Entscheidungen, sondern dass er in großer Unabhängigkeit, manchmal auch menschlicher Weisheit, muss man sagen, über das Volk Israel regiert hat. Und wir kennen die Geschichte, Gott hat Saul verworfen. Und das Interessante hier auch für mich ist zu sehen, die ungeheure Geduld Gottes. Der hat 40 Jahre lang zugeschaut, wie hier ein Mann über Israel herrscht, der eigentlich nicht das Königreich Gottes im Herzen getragen hat, sondern nach eigenem Gutdünken über Israel geherrscht hat. Gott hat 40 Jahre lang zugeschaut, bis er einen Mann gefunden hat, wo er gedacht hat, diesem Mann kann ich das Königreich über Israel übergeben. Und ich möchte hier eine Stelle aus dem Buch der Apostelgeschichte lesen. Apostelgeschichte 13, hier befindet sich Paulus in Antiochien und er predigt in einer Synagoge in Antiochien und er rekapituliert das, was ich euch die letzte 20 Minuten oder halbe Stunde erzählt habe. Hier in Apostelgeschichte 13, Vers 20 heißt es: Und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den König des Kis, einen Mann aus dem Stamme Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Ischais, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Die große Frage und die große Preisfrage, da gibt's jetzt aber kein Buch mehr geschenkt, ist: Warum hat Gott denn David auserwählt? Was war das Besondere an David, dass Gott sich entschieden hat, diesen Mann auszuerwählen und mit ihm Saul zu ersetzen? Warum ausgerechnet David und nicht jemand anders? Man könnte hier sehr viele Antworten finden. Man könnte sagen, ja, keiner hat so schön den Herrn gepriesen wie David. Er hat eine ungeheure Gabe gehabt, Gott anzubeten und womöglich auch andere Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen. Man könnte sagen, er ist ein Mann gewesen, der gewusst hat, ein Volk wie das Volk Israel militärisch zu führen. Die Geschichte von David und Goliath haben es bewiesen, so einen Mann brauchen wir in Israel. Man könnte sagen, vielleicht war er ein großartiger Rhetoriker oder vielleicht war er ein Mann, der die Leute motivieren und begeistern konnte. Ich habe die Stelle in Apostelgeschichte gelesen, weil hier sagt uns Gott, warum er David erwählt hat. Ich habe David gefunden, den Sohn Ischais, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Was Gott gewusst hat, als David König geworden ist über David, als David König geworden ist über Israel, dass wenn ich David einsetze als König über Israel, Gott hat gewusst, da bekomme ich die Königsherrschaft über mein Volk wieder zurück. Dieser David wird nach meinem Willen fragen. Dieser David wird nicht aus eigenem Gutdünken und nach eigener Meinung und Analysen handeln, sondern immer wieder lesen wir von David, dass er in die Gegenwart Gottes ging und dass er gefragt hat: Herr, soll ich die Philister angreifen? So, wie soll ich in dieser Entscheidung handeln? Was ist deine Meinung zu diesem Thema? Das heißt, Gott hat letztendlich durch David die Herrschaft über Israel wieder zurückgewonnen. Das war mein Gebet, als der Vorstand der christlichen Botschaft mich als Direktor unserer Bewegung ernannt hat. Ich habe gesagt: Herr, ich möchte nicht meine eigenen Ideen durchsetzen, sondern Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und ich denke, das ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen von uns. Dass wir Menschen werden, die transparent werden vor den Willen Gottes. Dass wir Menschen werden, durch die Gott seinen Willen hier auf dieser Erde durchführen kann. Deswegen ist David erwählt worden und deswegen hat Gott ihn so gewaltig gebraucht, weil er absolut hundertprozentig bereit war, den Willen Gottes zu tun. Und ich möchte euch heute Nachmittag herausfordern und ermutigen: Werdet zu Menschen, die täglich dieses Gebet auf den Lippen haben, sagen: Herr, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Dein Reich komme, nicht mein Reich komme, sondern dein Reich. Und dein Wille geschehe. Und ich denke, wenn wir das leben und wenn wir das umsetzen, ich denke, dann werden wir gewaltige Dinge sein, werden wir sein, wie das Reich Gottes durch unser Leben und durch unseren Dienst durchbricht. Die Bibel erzählt uns eine Geschichte von David, als er schon König war. Er ist in Jerusalem gewesen. Es war seine erste Amtshandlung sozusagen. Er hat sein Headquarter nach Jerusalem verlegt, sich dort einen Palast gebaut. Und dann sagt uns die Bibel in 1. Chronik Kapitel 17, dass David dann eines Abends auf dem Balkon gewesen ist von seiner Wohnung. Er konnte nicht schlafen. Und dann hört er so in der Ferne, hat es ein Zelt gehabt, das hat er dort in Jerusalem aufgebaut, wie dort Gott angebetet worden ist und gepriesen worden ist und ist ihm so richtig warm ums Herz geworden. Und dann schaut er so hoch auf dieses Zelt und er schaut wieder runter auf seinen Palast und wieder hoch auf das Zelt und wieder runter auf den Palast. Dann denkt er: Mensch, was für ein Dummkopf bin ich doch gewesen. Ich habe mir hier einen riesen Palast gebaut. Und vor den Schöpfer von Himmel und Erde habe ich so ein schäbiges Zelt hier in Jerusalem aufgebaut. Am nächsten Morgen kommt sein bester Freund Nathan zu ihm. Nathan war ein Prophet und einer der engsten Berater von Davids. Und David hat ihm gesagt: Du Nathan, ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Ich habe dort die Priester Lobpreis machen gehört. Und hat der Nathan gesagt: Ja, waren Sie mal wieder zu laut mit Ihrer Lobpreismusik? Er hat gesagt: Nein, das ist nicht gewesen. Ich denke, Gott hat zu mir gesprochen. Ich sage, weißt du was? Ich werde unserem Gott so einen richtig tollen, super Tempel hier in Jerusalem bauen. Ein Palast, wie es sonst keinen anderen gibt auf der ganzen Erde. Nathan hat dann sofort reagiert, hat gesagt, wow, das ist eine großartige Idee. Jetzt weiß ich wirklich, warum du ein Mann nach dem Herzen Gottes bist. Das ist eine super Sache, mach das sofort. Am nächsten Tag kommt der Nathan zurück und sagt Nathan zu ihm, sagt, Eure Majestät, es tut mir leid, also heute Nacht konnte ich nicht richtig schlafen. Und ich weiß nicht, wie ich es richtig erklären soll, aber Gott hat zu mir gesprochen und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich sage die schlechte Nachricht zuerst, er hat gesagt, du wirst dem Herrn keinen Tempel bauen, es tut mir leid. Und er wird ihm wohl sowas in die Richtung gesagt haben. Er hat gesagt, David, stell dir's vor, der Gott, dem du hier einen Tempel bauen möchtest, er hat es alles geschaffen. Der Himmel ist sein Thron, die Erde ist der Schemel seiner Füße. Wo ist das Haus, das du ihm hier bauen kannst? Das ist unmöglich. Du kannst Gott nicht in ein kleines Gebäude irgendwo reinquetschen. Unser Gott ist viel größer. Und der David war schon ein bisschen enttäuscht. Und dann hat Nathan ihm gesagt, aber ich habe eine gute Nachricht für dich. 1. Chronik, Kapitel 17, Vers 10. Da sagt Nathan zu ihm, nicht du wirst dem Herrn ein Haus bauen, sondern der Herr wird dir ein Haus bauen. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird, und er wird sein Königtum befestigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, er soll mein Sohn sein, und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, das war der Saul, sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen und sein Thron soll auf ewig feststehen. Was für eine gewaltige Verheißung. Gott hat dem David verheißen, er gesagt, du wirst mir keinen Tempel bauen, aber ich werde dir ein Haus bauen. Aus dir wird jemand hervorkommen. Er wird in aller Ewigkeit über das Haus Israel, über das Volk Israel herrschen. Es wird eine Person sein, die so prominent in Israel sein wird. Ich selber werde sein Vater sein. Es wird gleichzeitig ein Geheimnis sein. Er wird der Sohn David sein, aber gleichzeitig der Sohn Gottes. Seine Herrschaft wird auf alle Ewigkeit unbegrenzt vorangehen. Und der Prophet Jesaja hat es dann so formuliert, er hat gesagt, der Zuwachs und die Zunahme seiner Herrschaft, die Expansion seiner Herrschaft, wird ohne Ende sein. Ständiges Wachstum, ständige Zunahme. Und diese Hoffnung, die Gott dem David gegeben hat, ist eine Hoffnung gewesen, die nun vor mehr als oder fast 1000 Jahre das jüdische Volk beschäftigen würde. Das Volk Israel wusste, wenn dieser König, der hier dem David verheißen worden ist, kommen würde, er würde alle Dinge wiederherstellen. Er wird Frieden bringen zu unserem Volk. Er wird derjenige sein, der wie Melchisedek Frieden und in Gerechtigkeit regieren wird. Ein königlicher Priester, der das Volk wieder zurückbringt zu Gott. Und alle Propheten von da an haben über diesen König, der kommen wird, prophezeit, inklusive David selbst. In Psalm Kapitel 2 zum Beispiel, da schreibt er von diesem König, sagt, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Psalm Kapitel 16. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Geträchter die Verwesung sieht. Was David verstanden hat, dass dieses ewige Königtum, Gott hat ihm dreimal mit diesem Wort ewig bestätigt, es wird ein ewiger König sein, da haben sie es schnell verstanden, dass der Tod keine Gewalt haben wird über diesen zukünftigen König. Er wird nicht die Verwesung sehen. Jesaja 55 sagt er, ich werde euch, dem Volk Israel, die treuen Gnadengaben Gottes, die ich dem David versprochen habe, weitergeben. Aber die Jahre gingen ins Land. Ein König hat den anderen abgelöst. Manchmal hatte Israel Glück, oder ich will nicht das Wort Glück benutzen, aber konnten sie Gott dankbar sein, dass sie einen gottesfürchtigen König hatten, aber meistens waren es nicht so gottesfürchtige Könige. Der Prophet Hosea sagt in Kapitel 8, Vers 3, Israel hat das Gute verworfen, jetzt soll es der Feind verfolgen, sie haben Könige eingesetzt ohne meinen Willen, Fürsten, ohne dass ich sie billigte. Das heißt, Könige haben über Israel geherrscht, die eigentlich gar nicht von Gott eingesetzt worden sind, die nach eigenem Gutdünken über Israel geherrscht haben. Und es war, ich möchte hier nur noch eine Verheißung anfügen, Jeremia Kapitel 23, der große Prophet Jeremia, der sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und er wird weise handeln und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden, Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, mit dem man ihn nennen wird, Jahwe Zidkenu, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Israel hat noch viele Jahrhunderte warten müssen, bis eines Tages in der kleinen Stadt Nazareth ein junges Mädchen dort war. Sie war verlobt mit einem unbedeutenden Mann in Israel. Irgendwo haben sie gewusst, ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großeltern, die war irgendwie verwandt mit dem König David. Aber es war eigentlich eine unbedeutende Familie. Und sie wollte vielleicht abends gerade ins Bett gehen, als plötzlich diese Lichtgestalt in ihrem Zimmer stand. Und da heißt in Lukas Kapitel 1, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und dann, wir kennen die Geschichte, ist Jesus geboren. Als Jesus nach Jerusalem einzog, wenige Tage bevor er gekreuzigt worden ist, haben ihm die Kinder und die Volksmassen willkommen geheißen. Hosanna ben David, gepriesen sei der Herr, Sohn Davids. Alle haben gewusst, der König kommt. Wir kennen die Geschichte, sie haben eigentlich nicht erkannt, wer er war und Jesus ist am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben, wieder auferstanden. Aber dann, und mit dieser Stelle möchte ich abschließen, sind seine Apostel durch die ganze Erde gereist. Und hier in Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 32, in derselben Predigt, wie wir gerade gelesen haben in Antiochien, verkündigt jetzt der Apostel Paulus die frohe Botschaft. Und das ist meines Erachtens die beste Definition, was das Evangelium vom Reich Gottes war. Wir verkündigen euch das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Gott, die den Vätern zuteil geworden Verheißungen an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Und jetzt gibt er uns die Verheißungen, die die Väter uns gegeben haben oder dem Volk Israel. Wie es im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der kommen wird, er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Dass er ihn aber aus den Toten auferwecken würde, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen, ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind, Jesaja 55. Dann spricht er an anderer Stelle, du sollst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat und er ist zu seinen Vätern versammelt worden. Den, Jesus aber, hat Gott auferweckt. Er hat die Verwesung nicht gesehen. Und ihr sollt wissen, Männer und Brüder, dass euch durch diesen Jesus Vergebung von euren Sünden gewährt worden ist. Die frohe Botschaft vom Reich Gottes, die Jesus verkündigt hat, die Jünger verkündigt war die folgende, der König ist gekommen. Der König hat seine Verheißung erfüllt und er kam nach Israel. Und das ist die Botschaft, die wir als Gemeinde Jesu, die ihr hier in Österreich von Gott aufs Herz gelegt bekommen sollt, auch hoffentlich in diesen Tagen, dass er hier von der Konferenz rausgeht und in ganz Österreich verkündigt, der König ist gekommen, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist mitten in euch. Wenn der König in eure Herzen arbeitet, wenn der König in eure Gottesdienste ist, dann seid ihr in gewisser Weise exterritoriales Gebiet vom Königreich Gottes. Und ihr bringt das Reich Gottes in eure Gegenden hinein. Wichtig ist, und mit dem will ich wieder abschließen, wo ich begonnen habe, ist, dass wir transparent sind vor den Willen Gottes. Dass wir zu den Füßen des Königs sitzen, dass wir auf seine Stimme hören. Und dass wir Menschen sind, die durch ihre Transparenz und ihre komplette Hingabe an Gott in der Tat den Willen Gottes und das Reich Gottes hier auf dieser Erde bringen können. Heute Abend werde ich über aktuelle Ereignisse sprechen. Heute Nachmittag habe ich es aufs Herz gelegt bekommen, einen Blick zurück in die Vergangenheit zu richten. Und heute Abend werden wir den Blick in die Gegenwart und auch ein bisschen in die Zukunft setzen. Wir werden über die Ausdehnung, die Dynamik und die Kraft des Reiches Gottes sprechen. Der Herr segne euch.